Wenn es da ein bisschen sehr heiß, aber es ist auch mühsam, in den Straßenlärm zu sprechen, vor allem eineinhalb Stunden lang. Bitte ich darum, vielleicht machen wir halt irgendwann eine Lüftungspause oder
das heißt, gibt es eine Diskussion.
Ich hoffe. Gut, wir haben das letzte Mal diese sowjetische proletarische Wissensepisteme, wie ich das nenne, angesprochen. Helfen Sie mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge. Ich glaube, da gab es am Ende der Veranstaltung dann Diskussionsbedarf. Oder irre ich mich da? Wollten wir da über irgendwas weitersprechen noch? Oder wenn es noch Fragen dazu gibt, habe ich jetzt die Möglichkeit dazu. Gut, wenn dem nicht so ist, dann möchte ich Sie heute auf einen Aspekt aufmerksam machen, der meiner Meinung nach in der modernen Wissensarbeit, in der modernen wissenschaftlichen Wissensarbeit und auch im Hinblick auf unser Thema, nämlich wahres Wissen, besondere Relevanz gewinnt, nämlich der Aspekt des Nichtwissens. Ich werde versuchen, Sie auf diesen Aspekt so ein bisschen hinzuführen über einen kleinen Umweg in einen Bereich, der eigentlich jetzt nicht zentral so mit im Allgemeinen mit dem Thema Wissen assoziiert wird, der aber im Hinblick auf unser Thema wahres Wissen, wo eben das Substantiv Wahre drinnen steckt und damit Verkaufbarkeit gemeint ist, doch eine gewisse Relevanz hat, nämlich das Phänomen des Geldes. Und ich werde Ihnen diesbezüglich vielleicht ein bisschen zur Geschichte des Geldes und der Gründe für seine Einführung erzählen. Geld. Zunächst ist Geld natürlich notwendig, um zu tauschen. In unserer Gesellschaft kennen wir das, wir tauschen sowohl die Güter, die wir produzieren, als auch die Leistungen, die wir vollbringen, um Güter zu produzieren, sprich die Arbeitsleistungen, mit Hilfe von Geld. Das ist uns so vertraut, dass wir im Allgemeinen, also im Alltag, natürlich nicht hinterfragen, warum wir das tun und was da eigentlich dahinter steckt, wenn wir das tun. Meine These wird lauten, dass auch Geld eine spezifische Form von Wissen darstellt, aber zugleich auch, gewisse Aspekte des Nichtwissens aufweist und genau deswegen als Geld überhaupt funktioniert. Denken Sie vielleicht, um da diese historischen Zusammenhänge der Einführung des Geldes ein bisschen deutlich zu machen, an irgendeine ursprüngliche Gesellschaft, die, wir haben das schon ein paar Mal gehabt oder angesprochen, die primär zunächst einmal Landwirtschaft betrieben hat, und mit dieser landwirtschaftlichen Tätigkeit zu Rande gekommen ist, sprich ihr Auskommen gefunden hat. Eine solche landwirtschaftliche Gesellschaft ist eine, die erstens mal, bitte jetzt sehr verkürzt wieder dargestellt, idealtypisch dargestellt, aber die erstens mal nicht sonderlich viel verschiedene Güter produziert, sprich in der Regel eben Güter, auf Feldern erwirtschaftet werden können, die in kleinen Hausgärten erwirtschaftet werden, die von den Familien des Hofs, von den Mitgliedern des Hofs und von den Familien der Dorfgemeinschaft erwirtschaftet werden. Und diese Mitglieder der Dorfgemeinschaft und auch die Mitglieder der Familie sind auch in der Regel nicht sonderlich viel Personen. Das heißt, sie haben ein relativ überschaubares Güterangebot, ein relativ überschaubares Leistungsangebot, also das heißt die Art der Arbeiten, die zur Produktion dieser Güter notwendig sind. Und sie haben auch eine relativ überschaubare Teilnehmeranzahl, sprich Personen, die da in diesem Wirtschaftsgefüge involviert sind. Naja, weiß nicht, denken Sie an so klassische Stammesgrößen, 40 Personen werden da oft kolportiert, das seien so diejenigen Zahlen, die man auch, wenn man seinen Freundeskreis und Bekanntenkreis durchgeht, so ein bisschen verifizieren kann. Unser Gehirn scheint irgendwie mit dieser Zahl zu Rande zu kommen, scheint nicht sich zum Beispiel merken von bestimmten Namen oder von besonderen Eigenschaften dieser Personen überfordert zu sein. 40 scheint irgendwie so ein bisschen mit der Kapazität unseres Gehirns zusammenzuhängen. Also natürlich ein paar mehr, ein paar weniger dürfen schon sein, aber so im Großen und Ganzen ist eben diese Stammesgröße in der Geschichte durch die Zahl 40 irgendwie definiert und ist anhand einer Vielzahl von ethnologischen Studien auch immer wieder nachgewiesen worden. Naja, Sie können sich vorstellen, wenn Sie, was nicht, 40 Mitglieder einer Gesellschaft haben, von denen eben, naja, sagen wir mal, bestenfalls 10 grundlegend verschiedene Tätigkeiten durchführen, sagen wir, wirklich sehr vereinfacht und verkürzt, sagen wir, der eine ist eben spezialisiert auf Viehwirtschaft, der zweite ist spezialisiert auf Wirtschaft, der dritte spezialisiert sich auf, ich weiß nicht, die Produktion von Gemüse im Hausgarten. Der vierte ist jetzt wieder für, was sind das, Zubereiten von Nahrung zuständig. Ein paar gehen jagen, irgendwer organisiert das Gemeinwesen und gibt diesem Gemeinwesen dann vielleicht auch irgendeinen übergeordneten Sinn. Ideelle Orientierung, ich weiß nicht, sowas wie ein religiöses, übergeordnetes Weltbild, anhand dessen dann die Arbeiten in dieser Gemeinschaft eben Sinn gewinnen. Naja, dann haben Sie so eine Minigesellschaft mit ein paar verschieden spezialisierten Arbeitsarten, wo natürlich, und das war ja eine der Grundvoraussetzungen unserer Geschichte, wo natürlich diese Arbeitsarten und die damit geleisteten Produkte getauscht werden müssen, damit die jeweils anderen ihre relativ spezialisierte Arbeit weiterführen können. Dieser Tausch, auch das haben wir bereits angesprochen, wird nur dann sinnvoll ablaufen können, wenn die Energie, die in die Abmachung, das heißt in die Organisation des Tausches fließt, nicht höher ist, als das, was an Werten aus diesem Tausch dann heraus werden kann. Das heißt, wenn ich länger streiten muss, wie viel meine Milch, die ich produziere, im Vergleich zu den, was weiß ich, Getreideprodukten, die mein Gegenüber, mein Tauschpartner produziert, wenn ich da länger streiten muss, um diese Werte zu vergleichen, als ich an Werten aus diesem Tausch für mich herausholen kann. Nicht? Also wenn für mich der Aufwand größer wird, zu diskutieren, als ich dann letztendlich an Wert aus dem Tausch herausholen kann, na, dann ist der Tausch problematisch. Dann wird es Probleme geben, dann werde ich vielleicht versuchen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, diesen Tausch zu umgehen. In solchen idealtypischen Minigesellschaften, wie ich sie gerade projiziert habe, funktioniert der Tausch. Aber das heißt, der Aufwand der Organisation des Tausches ist nicht höher als das, was die Einzelnen dann aus dem Tausch herausholen können. Ganz einfach deswegen, weil es eben nicht allzu viele Produkte gibt, weil es nicht allzu viele Leistungen gibt und weil es auch nicht allzu viele Tauschpartner gibt. Das funktioniert. Man kann die Produkte relativ unmittelbar gegeneinander tauschen. So eine Wirtschaft wird im Allgemeinen dann Naturalienwirtschaft getauscht. Nicht? Also was ich gebe dir einen Liter Milch und du gibst mir drei Wecken Brot oder ähnliches. Das funktioniert ganz gut. Und das funktioniert vor allem über lange Zeiträume. Warum? Ganz einfach deswegen, weil solche Gesellschaften, die von landwirtschaftlicher Produktion geprägt sind, ich glaube, ich habe auch das bereits angesprochen, in der Regel nicht sehr viel mit Gesellschaften zu tun haben, die ganz was anderes tun. Wo es irgendetwas gibt, was tauschenswert wäre, was man aber eben selbst nicht herstellt. Das heißt, solche Gesellschaften treffen in ihrer Umwelt sehr oft Dorfgemeinschaften zum Beispiel, die im Prinzip genau die gleichen Tätigkeiten wiederholen. Das heißt, wenn ich eine Ackerbau-Dorfgemeinschaft habe oder eine landwirtschaftlich arbeitende Dorfgemeinschaft habe, die, was weiß ich, in einem Umfeld von, sagen wir mal, im Radius 20 Kilometer operiert, dann finde ich nach diesen 20 Kilometern wieder eine Dorfgemeinschaft, die im Prinzip genau das Gleiche macht, oder sagen wir, wenn man zwei Radien zusammennimmt, vielleicht 40 Kilometer, nicht, die im Prinzip dasselbe macht, und die, weil sie dasselbe macht, keine großen Anreize bietet, in Handelsbeziehungen zu treten. Es gibt da keinen großen Grund, außerhalb der eigenen Gemeinschaft zu tauschen. Und wenn es diesen Grund nicht gibt, und das ist jetzt ein sehr grundsätzlicher Aspekt, dann gibt es im Prinzip auch keinen Grund, sonderlich viel mehr zu produzieren, als eben in dieser Dorfgemeinschaft gebraucht wird. Warum gibt es diesen Grund nicht? Warum gibt es sozusagen diesen Grund sehr grundsätzlich nicht? Warum kann er auch nicht entstehen?
Es herrscht keine Nachfrage.
Es herrscht keine Nachfrage, aber was haben landwirtschaftliche Produkte so ganz grundsätzlich an sich? Sie verderben sehr schnell, genau, das ist der Punkt. Also es macht keinen Sinn, landwirtschaftliche Produkte länger zu speichern, aufzuheben, als sie, naja, genießbar bleiben. Und das ist halt, naja, es gibt verschiedene Techniken auch in landwirtschaftstreibenden Gesellschaften, nicht? Ich weiß nicht, Pökeln, Räuchern und ähnliches, aber auch das ist natürlich begrenzt. Insofern legt man Vorräte vielleicht für den nächsten Winter an, aber sicher nicht für die nächsten 5 Jahre. Und wenn man darüber hinaus eben niemand findet, der einem Überprodukte, mehr Produkte abnimmt, weil nach 40 Kilometer wieder eine Gesellschaft ist, die genau die gleichen Probleme hat und genau dasselbe tut, na, dann hat man keinen Grund, mehr zu produzieren, als man selbst benötigt, beziehungsweise mehr als eben in einer bestimmten Zeit verdirbt. Solche Gesellschaften werden deswegen kalte Gesellschaften genannt. Kalt, weil sie sich nicht sonderlich schnell verändern, weil sie relativ undynamisch sind, weil sie über lange Zeiträume hinweg im Prinzip das Gleiche tun. Über Jahrhunderte hinweg findet Ackerbau statt. Und es gibt keine Gründe dafür, dass sich das sonderlich verändert. Solche Wirtschaften werden Subsistenzwirtschaften genannt. Und wir blicken heute sehr oft, vor allem in sozialromantischen Zusammenhängen, dann auf solche Wirtschaften zurück und denken uns, ja, würden wir nur so schön von der Hand in den Mund leben können, würden wir nicht dauernd Reichtümer akkumulieren wollen und würden wir nicht dauernd nach mehr streben, als wir eigentlich selbst brauchen können. Wir sind aber eben keine Subsistenzwirtschaft betreibende Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die eben offensichtlich Absatzmärkte findet für die Mehrprodukte, die sie eben beständig schafft. Also das heißt, für diejenigen Produkte, die sie selbst oder die Arbeitenden unmittelbar selbst in einer bestimmten Zeit konsumieren können. Ich stelle das jetzt sehr idealtypisch und sehr verkürzt heraus, aber es dürfte klar sein, dass da grundsätzlich andere Dynamiken herrschen. Vielleicht das ein bisschen noch verdeutlichend, auch an dem schönen Beispiel des russländischen Raumes, weil wir das letzte Mal eben über die Sowjetunion gesprochen haben, dort wird es besonders deutlich, wenn Sie den russländischen Raum rein geografisch, klimatisch, nämlich mit dem europäischen Raum vergleichen. Da haben Sie, also sagen wir, nehmen wir mal exemplarisch nur diesen europäischen Teil Russlands heraus, denken Sie da, ich weiß nicht, diese große, relativ flache Platte, da haben Sie ein riesiges Gebiet, das geografisch schon einmal nicht sonderlich strukturiert. Also das ist alles, da gibt es keine Gebirgszüge, da gibt es jetzt keine großen, was nicht, Meeresbuchten oder ähnliches, da gibt es keine Inseln, sondern es ist eine Landfläche, wo, naja, was nicht, doch auf weit, auf sehr großem Raum weitgehend ähnliche wirtschaftliche Bedingungen herrschen, nämlich eben in der Frühzeit Russlands landwirtschaftliche Bedingungen, wo in genau solche Bedingungen geherrscht haben. Kein großer Bedarf mit außerhalb der eigenen Dorfgemeinschaft befindlichen Gegebenheiten in Wechselwirkung zu treten. Außerhalb der Dorfgemeinschaft war die nächste Dorfgemeinschaft. Die hat man vielleicht zufällig manchmal, denen ist man begegnet, was nicht eher zufällig im Wald, beim Pilzesammeln oder ähnliches, aber systematischer Austausch war da quasi nicht gefragt, weil die sowieso dasselbe gemacht haben. Nicht? Bitte.
Aber es gibt einen Anreiz, wenn man Kriege führen kann.
Das ist allerdings schon ein Aspekt, der unseren idealtypischen Rahmen überschreitet. Nicht? Also das sind bereits Zusammenhänge, die doch...
Das ist die Grundlage jeder Hochkultur, davon muss man ausgehen.
Richtig, wir sprechen jetzt noch nicht von Hochkultur, nicht? Das ist ganz klar. Also ist ganz richtig, ist ein wichtiger Aspekt, nicht? Und ist natürlich dann im russländischen Raum auch sehr intensiv zu tragen gekommen, keine Frage. Nicht? Strukturunterschiede, die dafür gesorgt haben, dass Einzelne dann doch unter Umständen Gründe gesehen haben, um mehr zu akkumulieren. Sprich, sich zum Beispiel eben ein gewisses Mehrprodukt von abgabepflichtigen Landwirten, Bauern einzuvernehmen. Und das unter Umständen auch mit Waffengewalt. Ne? Aber so weit sind wir noch nicht. Ich würde das ein bisschen beleuchten, worauf es ankommt. Im Moment haben wir es noch mit verderblichen Gütern zu tun, für die keine Möglichkeit besteht, sie in irgendeiner Art und Weise zu speichern. Das heißt, auch ein in irgendeiner Art und Weise feudalistischer Grundherr oder feudalistisch denkender Grundherr hätte das Problem, dass wenn er dort Abgaben verlangt und wenn er die jetzt groß, was weiß ich, in einen Speicher bringen lässt oder ähnliches, nicht, dass diese Waren verderben. Und das tut man ja, also ich weiß nicht, auch Abgaben fordern hat wenig Sinn, wenn man im Allgemeinen, nicht? Vielleicht hat jemand Spaß an der Freude zuzusehen, wie diese Produkte verderben, keine Ahnung. Aber im Allgemeinen ökonomisch rationell ist es nicht, nicht? Wenn man sozusagen große Getreidespeicher anlegt, nur damit man seine Untertanen ärgert und dann zusieht, wie sie verderben. Naja, aber da kommt jetzt bereits ein sehr wichtiger Aspekt ins Spiel, den man eben mit diesem Phänomen Geld in den Griff bekommt, nämlich die Verderblichkeit. Nicht? Also ganz klar, Geld ist ein Medium, so wird es genannt, das, weil es in der Regel oder in der Frühzeit des Geldes aus Edelmetallen geschaffen wurde, produziert wurde, nicht verdirbt. Genau deswegen eben auch Gold- und Silbergeld. Ganz einfach, weil das Edelmetalle sind, die per se auch nicht oxidieren zum Beispiel. Nicht? Also die gleichsam auch die Form behalten. Aber der Aspekt, den ich aufmerksam machen will, ja, vielleicht bleiben wir noch kurz zur Verdeutlichung auch bei dieser russländischen Ebene. Dort finden Sie noch ein paar so Phänomene, die eben diese Geschichte ein bisschen beleuchten können. Dort gibt es zum Beispiel in großem Umfeld keine Gebirge. Und weil es keine Gebirge gegeben hat oder gibt, hat es keine Möglichkeit gegeben, Infrastruktur, sprich Straßen, zu befestigen. Sie haben dort auch heute noch, aber traditionell und sich auch durch die gesamte Sowjetzeit ziehend, das grundlegende Problem, dass Straßen kaum befestigt werden konnten oder wenn, dann unter relativ großen ökonomischen Aufwänden nur. Sie haben da, Sie können so schöne Reiseberichte nachlesen, wo eigentlich der ganze Bericht nur aus Erzählungen davon besteht, wie der Karren immer wieder aus dem Sumpf gezogen werden musste, wie Flüsse überquert werden mussten und vieles mehr. Also extrem mühselige Transportmöglichkeiten, sowohl Güter- als auch Personentransportmöglichkeiten. Nicht? Dürfte klar sein, dass auch das jeden Handel oder jeden Versuch zu handeln grundsätzlich unterbietet. wird ja auch das wieder idealtypisch betrachtet. Selbstverständlich hat es große Handelswege auch im Russischen Reich gegeben. Denken Sie an diese berühmte Seidenstraße-Geschichte und vieles mehr. Ne? Aber dazwischen dann doch immer wieder auch Räume, wo im Prinzip kein Grund besteht zu handeln und wo auch die Möglichkeiten relativ gering geblieben sind. Und in diesen mit dieser fehlenden Infrastruktur entsteht auch ein weiteres Phänomen, eben nicht das Grund geben könnte, andere Weltsichten in diese existierende Minigesellschaft einzubringen, nämlich Märkte und in weiterer Folge Städte. Also das heißt, wenn die Infrastruktur schwach ausgeprägt ist oder eigentlich verschwindend ausgeprägt ist, dann gibt es natürlich auch keine Gründe, sowas wie Märkte zu schaffen, zentrale Märkte, wo die Landwirte ihre Produkte hinbringen, und aus Märkten entstehen in unserem Breiten jedenfalls Städte, und Städte bilden mit der Zeit, einfach weil dort eben ganz andere Arbeitsarten durchgeführt werden, weil eben auch eine andere Lebensweise entsteht, weil andere Weltsichten entstehen, so Knotenpunkte, von denen aus dann auch Unruhe in diese sehr stabile, langlebige Form der Dorfgemeinschaft gebracht wird. Das heißt, Sie haben exemplarisch in diesem russländischen Raum eine doch relativ stabile gesellschaftliche Existenzweise, die in ganzer Reihe von Hinsichten eben keine Impulse erhält, um sich zu verändern, um sich zu entwickeln, um eben dann irgendein Ort von Denken und Handeln zu institutionalisieren, das im Weiteren Grund gibt, mehr zu produzieren, Handel zu versuchen, das eigene Weltbild auszuweiten und die ganze Gesellschaft dann in Richtung auf Modernisierung anzulegen. Sehr verkürzend und sehr pauschal gesagt, aber es dürfte klar sein, was gemeint ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt ein Stückchen weiterdenken, ich weiß nicht, irgendwelche externen Faktoren, eine imperialistische Macht tritt auf den Plan und verändert doch die Bedingungen, die gesellschaftlichen Zusammenhänge werden unüberschaubarer. Es gibt mehr Teilnehmer, es gibt eben mit der Zeit dann sowas wie eine Notwendigkeit zu handeln. Ich weiß nicht, es entstehen eben zum Beispiel Handelswege, die Seide aus China bringen und was nicht, sonstige Produkte aus Europa bringen. Es entstehen, was nicht, zum Beispiel Bedürfnisse von dieser Gesellschaft, zum Beispiel Steuern einzutragen und ähnliches. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die wir im Einzelnen da jetzt nicht aufschlüsseln brauchen, aber die sich jeder vielleicht auch selbst zusammenreimen kann oder beziehungsweise in entsprechenden Geschichtsbüchern nachlesen kann, die jetzt erstens mal die Teilnehmerzahl solcher Gesellschaft erhöht, zweitens die Güteranzahl dieser Gesellschaften differenziert und drittens auch die Leistungen dieser Gesellschaft, die Arbeitsleistungen dieser Gesellschaft differenziert. Und in einer solchen Gesellschaft, wo es dann eben deutlich nicht mehr nur um den eigenen Kontext geht und nicht mehr nur um diese 40 Jahre, die man gerade noch so ein bisschen überschaut, wird es schwieriger, Naturalien zu tauschen. Dürfte klar sein. Also das heißt, wenn sich über Jahrhunderte hinweg, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie ein Verständnis in den Gewohnheiten sedimentiert hat, dieser Dorfgemeinschaft, wie viel jetzt, ich weiß nicht, ein Liter Milch im Vergleich zu drei Laib Brot wert ist, dann wird es Probleme geben, wenn jetzt plötzlich, ich weiß nicht, chinesische Seide zum Beispiel zum Handeln bereitsteht. Dann lässt sich nicht mehr so ohne weiteres sagen, wie viel Liter Milch oder wie viel Brot Laib Brot für einen Ballen chinesischer Seide bezahlt werden muss oder getauscht werden muss. Wenn Sie diesbezüglich, ich weiß nicht, zum Beispiel so exemplarische Arbeitsteilungen, wie sie für das europäische Mittelalter beschrieben werden, nämlich eine Arbeitsteilung aus landwirtschaftlicher Bevölkerung, aus Klerus und aus im weitesten Sinn Soldaten betrachten. Also das heißt verteidigungstechnische Gruppierungen oder gesellschaftliche Gruppen. Dann wird deutlich, dass da Leistungen geboten werden, zum Tausch geboten werden, die sich sehr schwer vergleichen lassen. Die landwirtschaftsteilende Gesellschaft, die kann vielleicht ihre unmittelbar vorhandenen und vor Augen liegenden Güter noch relativ leicht zum Tausch bieten und auch den Tausch organisieren, sprich das aushandeln, was dazu notwendig ist, die Konventionen, die Regeln, all das, was eben so einen Tausch dann einrahmt. Unter Umständen lässt sich auch gegenüber dem Klerus noch irgendwie so ein Agreement bilden. Dieses Agreement muss aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn ökonomisch rational gehandelt werden soll, stets so wenig Aufwand oder so nur so viel Aufwand bereiten, wie eben dann, oder sagen wir es anders formuliert, dieses Agreement oder dieser Tauschabmachungen darf selbstverständlich nicht mehr Kosten oder Arbeitsaufwand bedeuten, als an Werten aus dem Tausch dann herausgeholt werden kann. Weil sonst wäre es unökonomisch, sonst würde es Probleme geben. Ist klar. Ne? In dem Moment, wo Sie jetzt diese dritte gesellschaftliche Gruppierung hinzunehmen, nämlich Soldaten, auch wieder sehr idealtypisch betrachtet, wird deutlich, dass die im Prinzip Produkte liefern, die nicht ständig nachgefragt werden, sondern eben nur im Kriegsfall nachgefragt werden. Das heißt, im Kriegsfall wird vielleicht das Aushandeln dieses gesellschaftlichen Tausches Sinn machen. Relativ einfach funktionieren. Im Friedensfall, wenn ein stehendes Heer bereitgehalten werden muss, braucht es Argumente. Dann ist es nicht mehr so eindeutig einsehbar, welche Leistung oder welchen Wert diese Leistung der Soldaten überhaupt für die Gemeinschaft hat. Es wird natürlich so etwas wie einen Souverän in dieser Gesellschaft geben, der von oben festsetzt, wir brauchen Soldaten, wir brauchen eine Verteidigung unseres Gemeinwesens, es ist sinnvoll, so etwas zu haben, aber wenn, ich weiß nicht, über hunderte Jahre hinweg kein Kriegsbedarf oder kein Verteidigungsbedarf eintritt, na, dann wird diese Maßnahme problematisch werden. Da wird es Leute geben, die das bezweifeln und damit wird es grundsätzlich zu einem Nichtwissen des Wertes dieser Leistungen kommen. Das heißt, solche Gesellschaften, wo diese Arbeitsprodukte doch relativ differenziert sind, wo unterschiedlichste Werte aufeinandertreffen. Und um das zu verdeutlichen, dann denken Sie vielleicht jetzt an aktuellere Gesellschaften wie die unsere, nicht? Wo wirklich extrem unterschiedliche Leistungen geboten werden, die doch alle irgendwie getauscht werden müssen. In solchen Gesellschaften bedarf es eines Mediums, das dazwischen geschalten wird, nämlich das Medium Geld. Geld ist ein Medium, das genau dann in seiner Funktionalität auf den Plan tritt, wenn nicht mehr alle Gesellschafter wissen können, was die Leistung und die Arbeitsproduktivität des jeweils anderen bringt, wenn aber trotzdem ein gewisser Bedarf für einen Tausch dieser Arbeitsproduktivität im Spiel ist. Also wenn ich weiterhin sozusagen meine eigene Leistung gegen die Leistung und die Produkte der anderen tauschen will. Zur Verdeutlichung denken Sie eben an unser Beispiel hier, an die Leistung von Philosophen. Ne? Also gegen Naturalien wäre es sehr schwer, diese Leistung zu tauschen. Dürfte klar sein. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich viel Naturalien erzeugende, das heißt, was jetzt Landwirtschaft betreibende Leute finden würde, die meine diesbezüglichen Leistungen zu tauschen bereit werden.
Es gibt aber auch viele, die sich schwer tun, Geld dafür zu bringen.
Richtig. Das ist der Punkt, der eigentlich am Ende dieser ganzen Debatte stehen sollte, nicht, dass mittlerweile auch das, also ganz klar, nicht, also das Medium Geld ist ein historisch eingeführtes Tauschmedium, das eben zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt seine Funktionalität voll entwickelt hat, deswegen für eine bestimmte gesellschaftliche Epoche sehr wichtig gewesen ist, das aber, und das ist der entscheidende Gedanke, den die Kollegin gerade angesprochen hat, unter Umständen aufgrund seines eigenen Funktionierens auch seine Funktionabilität bereits wieder überlebt hat. Das möglicherweise heute nicht mehr allein selig machende Tauschmedium darstellt. Möglicherweise hat sich die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, gerade aufgrund dessen, dass ihr eben historisch Geld zur Verfügung gestanden ist, weiter differenziert, hat ihre Arbeitsleistungen weiter spezialisiert und mittlerweile haben wir einen Zustand erreicht, wo eben so diverse Leistungen und Produkte auf einem gemeinsamen Markt angeboten werden und diese auch getauscht werden wollen, dass nicht einmal das Medium Geld noch imstande ist, diesen Tausch zufriedenstellend, sprich ohne Probleme, zu gewährleisten. Das ist aber jetzt so ein bisschen das andere Ende dieser Geschichte. Ich möchte noch ein bisschen auf das Medium Geld selbst zu sprechen kommen, um Ihnen zu zeigen, wie viel Wissen bzw. wie viel Nichtwissen da im Spiel ist. Die Soldaten, das steckt im Namen oder im Wort bereits drinnen, Soldaten waren diejenigen Gesellschafter, die historisch ihre Leistungen das erste Mal für Geld entlohnt bekommen haben, nämlich für Sold. Soldaten heißen deswegen Soldaten, weil sie eben Geldlohn bekommen und nicht in Form von Naturalien bezahlt worden sind. Bitte, es ist nicht historisch so gewesen, dass die Soldaten der Grund für die Einführung des Geldes gewesen sind. Der Grund für die Einführung des Geldes dürfte vielmehr wirklich diese Verderblichkeit der landwirtschaftlichen Güter gewesen sein. Es gibt da interessante Überlegungen, die ich vielleicht auch ein bisschen kurz erwähne, weil sie auch diesen Aspekt des Wissens ein bisschen beleuchten. Es passiert natürlich historisch immer wieder, dass irgendjemand mehr produziert, als er brauchen kann. Das heißt, es gibt Leute, die auf der einen Seite, ich weiß nicht, aufgrund glücklicher Ernten oder weil sie auf einem besonders fruchtbaren Stück Land sitzen oder weil sonst die Bedingungen günstig sind, die mehr produzieren, als sie selbst konsumieren können und die damit natürlich ein großes Interesse haben, diese Produkte zu entäußern, sprich sie zu verkaufen im weitesten Sinn, sie zu tauschen, sie zu vertauschen und vieles mehr. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder Leute, die Pech gehabt haben, weil sie auf einem ungünstigen Stück Land sitzen, weil sie in diesem Jahr, ich weiß nicht, daneben gewirtschaftet haben und schlechte Ernte haben und die, um überleben zu können, das von einem anderen erwirtschaftete Mehrprodukt brauchen können. Das heißt, die ihrerseits natürlich Interesse haben, zu tauschen. Bitte?
Ich frage mich gerade, ist gegenüber der Verderblichkeit der Aspekt, dass ich zum Beispiel etwas produziere, was eben nicht nachgefragt ist, bei dem, von dem ich aber etwas haben will, also dass ich sozusagen mein Produkt nicht gegen das tauschen kann, was ich haben will, ist der Aspekt des, für das Geld nicht viel notwendiger oder viel wichtiger
als die Verderblichkeit? Ich wollte gerade drauf sprechen, naja, bin jetzt nicht sicher.
Ja, weil wenn jemand überhaupt, wenn ich, sagen wir mal, Seide produziere in meinem Land, habe aber die Nachfrage nach ganz anderen Gütern,
ja,
und der ist überhaupt nicht interessiert an meiner Seide, dann habe ich natürlich ein komplettes Problem. Meiner Meinung nach, weil wie komme ich an dem ran, ohne dass ich irgendwann mal vielleicht eine Ungerechtigkeit habe,
ja,
dass ich ihnen in einem Übermaß etwas hergeben muss, was ihnen andere Beziehungen ersichtlich viel mehr Arbeitsaufwand darstellt. Mhm. Nur weil der nicht daran interessiert ist oder keine Nachfrage
für mich gibt. Vielleicht beleuchtet das, was ich eigentlich gerade erklären wollte, vielleicht beleuchtet das Ihre Frage ein bisschen. Ich glaube es nicht.
Geschichte von Hochkulturen geht,
ja,
wie ein Historiker, ist es so, dass die Überschüsse werden entweder dazu genutzt, um die Gesellschaft um das Ausmaß zu steigern, als wie groß der Nahrungsmittelüberschuss ist, mhm, besonders Buchbeinzeit Notwendigkeit Kriege geführt.
Ja.
Steht eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit, den Überschuss zu tauschen. Und es gibt da sehr viele Gesellschaften, die so hochgradig politisch sind, als dass die Herrschaft, also eine gottlegitimierte Zuteilung, die überhaupt keinen Austausch an sich erfordert, weil es eine zentrale Redistribution gibt. Also es ist, also das zu naturalisieren, dass Geld dann auftauchen muss, wenn es Überschuss gibt, ist ein bisschen fragwürdig.
Ich glaube, dass Sie bereits eben relativ hochkulturelle Bedingungen ansprechen, wo es Geld bereits gibt. Also wo wir sind vielleicht noch ein bisschen vor dieser Geschichte. Ich weiß nicht, lesen Sie Kollaps, oder?
Ja, genau.
Ah ja, eben. Also da geht es doch weitgehend dann um Kulturen, wo sowas wie ein Tauschmedium bereits vorhanden ist. Ne? Aber vielleicht auch beleuchtet das, was ich gerade sagen will, auch diesen Zusammenhang ein bisschen deutlicher. Lassen Sie mich kurz noch den Gedanken weiterspinnen. Also wir haben jetzt auch wieder idealtypisch betrachtet einen Teilnehmer einer Gesellschaft, der eben aufgrund irgendwelcher externen Zufälle mehr produziert hat, als er in diesem Jahr vielleicht er selbst und mit seiner Familie konsumieren kann. Und es gibt auf der anderen Seite in der Gesellschaft vielleicht auch dessen Nachbarn jemanden, der eigentlich zu wenig hat und der sehr interessiert wäre an dem Mehrprodukt, das der andere produziert hat. Beiden können aber jetzt natürlich irgendwie nur dann Handelseins werden, wenn derjenige, der mehr hat, in irgendeiner Art und Weise damit rechnet, dass das, was er dem gibt, ich meine, er kann es ihm schenken, aber von diesen Möglichkeiten sehen wir mal idealtypisch ab, aber wenn der was mehr hat, damit rechnen kann, dass der weniger hat, sich wirtschaftlich darrappelt, also das heißt wirtschaftlich wieder auf die Füße kommt und im nächsten Jahr dann vielleicht sogar einen Überschuss erwirtschaftet und damit dann das, was der Erste dem Zweiten zur Verfügung stellt, zurückzahlt. Das heißt, Geld dürfte, so lauten zumindest eine ganze Reihe von Theorien diesbezüglich, im Zusammenhang des Kreditgewährens entstanden sein. Einfach als sichtbares, manifestes Symbol für einen Kredit. Ein Schuldschein sozusagen. Und unser Geld ist auch nichts anderes als ein Schuldschein. Es ist nichts anderes als ein Symbol dafür, dass der Erste dem Zweiten etwas zur Verfügung stellt, was der Zweite erst dann wieder zurückzahlt, nämlich eben nach einer gewissen Zeit, in der Verderblichkeit keine Rolle spielen darf. Was der Zweite eben zurückzahlt, wenn er mithilfe dieser Unterstützung des Ersten oder des zur Verfügung gestellten Produkts des Ersten überlebt und im zweiten Jahr dann die Chance hat, selbst wieder ein Mehrprodukt zu schaffen. Also Geld dürfte im Zusammenhang des Kreditgebens entstanden sein, in Form von gewissen Symbolen, also oft kolportiert zum Beispiel Muscheln und ähnliche Dinge, also Dinge, die eben nicht verderben, ganz einfach, weil es bei diesem zur Verfügung stellen, um längere Zeiträume gegangen ist, als diese Produkte, die zur Verfügung gestellt wurden, gehalten haben. Der hat es ihm zur Verfügung gestellt, dass er ein Jahr überlebt und im nächsten Jahr hat er es zurückgezahlt. Und als Symbol für diesen Kredit ist eben die Muschel und dann eben die Goldmünze und vieles mehr entstanden. Damit solche Kredite nicht nur als Abmachung zwischen zwei einzelnen Gesellschaften zustande gekommen sind, damit es ein bisschen einen Wert hat, das heißt, damit da eine gewisse Sicherheit für diese beiden Tauschpartner im Spiel ist dann natürlich, ich weiß nicht, der Souverän, sei es der Souverän der Dorfgemeinschaft, aber sei es im Weiteren dann natürlich der Souverän dieser größeren Gesellschaft, der König, der Fürst, der Herrscher, der Kaiser, was auch immer, dazu übergegangen, diesen Schuldschein, jetzt nicht als Schuldschein im Modell zu sehen, aber dieses Tauschmittel, das da eben als Kredit, als Symbol des Kredites eingeführt wurde, zu unterzeichnen, beziehungsweise sein Konterfei darauf abzubilden. Die Münze. die eben sehr oft an das Antlitz des jeweiligen Herrschers getragen hat, der damit garantiert hat, zunächst einmal, dass es da um reelle Dinge geht, also dass da wirklich dafür gesorgt wird, dass diese Schulden zurückgezahlt werden. Und im weiteren Sinn sind natürlich diese Schuldscheine dann selbst untereinander getauscht worden. Das ist naheliegend, dass wenn ich irgendein Symbol habe, das mir eine gewisse Schuldrückzahlung garantiert, also ich habe da jetzt irgendwas, ich weiß nicht, eine Muschel oder ein Goldstück oder was auch immer, das mir garantiert, dass ich im nächsten Jahr von irgendjemand etwas bekomme, eine gewisse Menge Getreide. Dann habe ich damit die Möglichkeit, diesen Schuldschein gegen irgendwas, was ich in diesem Jahr schon haben will, was nicht ein Ballen chinesischer Seide zum Beispiel, zu tauschen. Damit geht die Schuld desjenigen, der mir da Getreide zur Verfügung stellen muss im nächsten Jahr, auf den Inhaber dieses Schuldscheins über. Und damit haben sie im Prinzip das Geld. Je stabiler, sprich je unverderblicher dieses Symbol gewesen ist, desto besser hat es sich zum Handel von Schuldwerten geeignet. Und insofern war es natürlich naheliegend, solche Metalle wie eben Gold oder Silber dazu zu verwenden, die schon per se nicht, zum Beispiel nicht oxidieren und an Wert verlieren. Bitte.
Sind es wichtig, dass sagen, wenn man der Schuld steht, also Naturalien zurückgeben zu müssen? Also ich habe jetzt von irgendjemandem Naturalien bekommen und gebe ihm das Geld als Vertragsmittel, dass er das zurückbekommt. Wenn ich mir sozusagen jetzt nicht die Naturalien ausborgen würde, sondern das Geld an sich, dann würde das ja eigentlich schon einen Zins voraussetzen, oder?
Ja, gut, zum Zins kommen wir dann noch vielleicht ein bisschen ausführlicher, ein bisschen später, da würde ich Ihre Frage ein bisschen zurückstellen wollen. Also vielleicht nur als vorgreifende Andeutung dazu, ne? Zins ist nichts anderes als der Wert der Zeit oder der Preis für die Zeit, die mich vom Konsum der mir zurückzahlenden Schuld enthebt. Sprich, wenn ich das Symbol, sprich den Geldschein oder das Stück Geld jemanden anderen gibt, das Stück Geld, mit dem mir quasi eine gewisse Schuldrückzahlung signalisiert wird, wenn ich das jemanden anderem gebe, dann suspendiere ich den Konsum derjenigen Güter, die mir da als Schuld zurückgezahlt werden sollen. Das heißt, wenn ich das Geld herborge und darauf warte, dass mir wieder Geld zurückgegeben wird, dann ist noch einmal eine zeitliche Verzögerung drinnen, dann ist nämlich sozusagen der Konsum in der Zeit hinausgeschoben. Und der Preis für diesen Aufschub, für diese Zeitverzögerung ist der Zins. Und das verkompliziert die Sache dann noch einmal gehörig und bringt, und auf das werde ich dann vielleicht das nächste Mal ausführlicher zu sprechen kommen, bringt noch einmal ganz andere Zeithorizonte ins Spiel. Denn denken Sie noch einmal dran, eine Landwirtschaft betreibende Gesellschaft ist im Allgemeinen eine Gesellschaft, die eben saisonal denkt, die ihre Arbeit innerhalb, was ich eines Jahres zum Beispiel ausrichte. Ich weiß nicht, wenn man Viehzucht betreibt, na, dann sind es 4, 5, vielleicht sogar 10 Jahre, in denen man denken muss. Oder wenn man Waldwirtschaft betreibt, nicht? Oder wenn man Wald abholzt, dann braucht er, naja, sagen wir mal 50 Jahre, bis er nachwächst. Aber im Allgemeinen hat man es mit überschaubaren Zeithorizonten zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die innerhalb der Lebenszeit der in der Landwirtschaft Arbeitenden ablaufen, die diese Lebenszeit nicht wesentlich, zumindest nicht wesentlich überschreiten. In der Regel hat man es mit Jahreszeithorizonten zu tun. Und bedenken Sie, was eben durch unsere Finanzwirtschaft an Zeitabläufen ins Spiel kommen. Bedenken Sie auch, was zum Beispiel dadurch ins Spiel kommt, dass wir eben heute nicht mehr solarbasierte Energie, sondern Fossilenergie, Erdöl, Erdgas und ähnliches verwenden, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Fossilbasierte Energie, die Hunderttausende von Jahren braucht, um zu einer solchen zu werden. Also da sind Zeithorizonte im Spiel, die mit unserem aktuellen Arbeitsleben, mit unserem Lebenshorizont sehr wenig zu tun haben. Wo grundsätzliche Verwerfungen im Spiel sind gegenüber dem, was wir an Energie in die Arbeit hineinstecken und was wir dann an Produktivität, an Gewinn aus ihr herausholen. Aber das vielleicht nur als vorgreifende Anmerkung, ich komme noch darauf zu sprechen.